ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kohler, guten Tag. Tag 3 nach der Flutkatastrophe im Himalaya und es braut sich neue Gefahr zusammen. Ein See, der sich durch einen Erdrutsch aufgestaut hat, droht überzulaufen. China hat die Rettungsmaßnahmen nun vorsorglich ausgesetzt. Eva Lamy-Schmidt berichtet aus Shanghai.
Sollte der Damm brechen oder der See überlaufen, könnten die Wassermassen im chinesischen Grenzort Tirong in Tibet und stromabwärts weitere Schäden anrichten sowie die Rettungskräfte gefährden. Im tibetischen Teil des Katastrophengebiets wurden chinesischen Staatsmedien zufolge mehr als 1000 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter knapp 500 Bewohner des Gebiets und mehr als 550 Touristen, die in der Gegend unterwegs waren. Die Zahl der Vermissten hat sich seit gestern nicht verändert. Weiterhin werden auf chinesischer Seite 558 Menschen vermisst. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin heißt es, sowohl in Nepal als auch in Tibet seien auch deutsche Staatsangehörige unter den Vermissten.
Für viele hier in Europa drängt sich nun die Frage auf, könnte in den Alpen eine ähnliche Flugkatastrophe wie zwischen Nepal und China drohen? Die österreichische Gletscherforscherin Andrea Fischer sagte in SWR aktuell, in der Alpenregion seien die Hänge nicht so steil wie jetzt im betroffenen nepalesischen Gebiet. Das mache sie weniger anfällig für extreme Bergstürze. Allerdings müsse man sich angesichts des Klimawandels auch hier vorbereiten.
In den Alpen ist prinzipiell dieselbe Situation wie überall auf der Welt. Die Null-Grad-Grenze steigt an, die Gletscher gehen zurück, die Permafrost-Grenze steigt nach oben. Die Berge werden daher vorübergehend instabiler. In den Alpen haben wir das Glück, dass wir weniger Höhenunterschied haben, die Sturzenergien kleiner sind, die Ereignisse kleiner sind, die Täler weiter sind. Und zudem haben wir bessere Ressourcen, bessere Monitoring-Systeme, zum Beispiel solche Dinge auch wie ein Handynetz, das eine Alarmierung ermöglicht. Und das ist der große Unterschied zu den Regionen, die hier schlechtere Ressourcen haben.
Die Gletscherforscherin Andrea Fischer. Wie kann sich Deutschland besser vor Drohnen schützen? Wie schnell reagieren, wenn zum Beispiel über Flug- und Seehäfen unbemannte Flugkörper auftauchen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich heute nicht nur Bundesinnenminister Dobrindt. Er hat einige seiner EU-Kollegen, die sich mit dem Thema hybride Bedrohungen befassen, nach Flensburg eingeladen. Berlin-Korrespondentin Bianca Schwarz, worum geht es bei dem Treffen genau?
Der Fokus liegt auf hybriden Bedrohungen aller Art. Also die Innenminister und Staatssekretäre wollen im Schwerpunkt über die Gefahr von Drohnen sprechen und wie man sie abwehrt. Aber es geht auch um Desinformationskampagnen aus dem Ausland. Es geht um Cyberbedrohungen und um die Sicherheit der kritischen Infrastruktur. Kritische Infrastruktur, dazu gehören zum Beispiel Stromleitungen durch die Ostsee, aber auch Flughäfen, Seehäfen. Und deswegen soll gemeinsam diskutiert werden, wie kann man sich denn gemeinsam schützen? Wo kann man voneinander lernen? Und an welchen Stellen ist eine engere Zusammenarbeit sinnvoll? Da könnten gemeinsame Drohnenabwehrübungen oder geteilte Frühwarnsysteme zur Sprache kommen.
Kurz vor dem Treffen hat der Vizevorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums Konstantin von Notz gefordert, die Dinge klar beim Namen zu nennen. Sprich Russland als Urheber von Attacken wie dem gescheiterten mutmaßlichen Drohnenangriff von Leipzig zu benennen. Im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte der grünen Politiker wörtlich, es sei schädlich, so zu tun, als gehe es nur um irgendwelche fremden Mächte.
Unsere Dienste benennen Russland ja sowieso seit Jahren glasklar als Hauptverantwortliche. Und alle wissen, dass auch hinter den Einflussnahmeoperationen auf unsere Demokratie, die Unterstützung von extremen Parteien wie der AfD und dem BSW, auch russische Akteure stecken. Wir wissen, dass der Deutsche Bundestag cybermäßig angegriffen worden ist, mehrfach aus Russland. All das ist völlig klar. Und deswegen braucht es eine klare Sprache.
Konstantin von Notz, Vizevorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Er war der älteste Monarch in Europa und gleichzeitig einer der beliebtesten. Nun starb der norwegische König Harald V. heute im Alter von 89 Jahren in Oslo. Er galt als bodenständig, zugewandt und tolerant. Und das, nachdem seine Kindheit alles andere als unbeschwert war. Unser Korrespondent Arne Bartram blickt auf sein Leben zurück.
1937 wurde Harald V. von Norwegen geboren. Als kleines Kind wurde er selbst zum Flüchtling, musste mit seiner Familie 1940 fliehen, als deutsche Truppen im Zweiten Weltkrieg Norwegen besetzten. Später heiratete der damalige Kronprinz Sonja Haraldsen, eine Bürgerliche, was für Widerstand im Königshaus sorgte. Das Paar bekam zwei Kinder, Kronprinz Håkon und Prinzessin Märtha Louise. 1991 wurde Harald zum König Norwegens ernannt. In den vergangenen Jahren hatte König Harald immer wieder Probleme mit der Gesundheit, musste mehrfach ins Krankenhaus. Bei den Norwegern war er überaus beliebt. Jetzt wird sein Sohn Håkon Norwegens neuer König. Und das in einer schwierigen Zeit für das Königshaus. Håkons Frau, Kronprinzessin Mette-Marit, lebt mit einer Spenderlunge und hatte zuletzt mit Negativschlagzeilen rund um ihre frühere Freundschaft zum US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zu kämpfen.
Fokus Südwest.
Wie geht es jetzt mit dem Tübinger Unternehmen CureVac weiter? Viele Fragen sind weiterhin offen, nachdem der Mainzer Pharmakonzern BioNTech im Mai verkündet hatte, dass es das gerade erst übernommene Unternehmen CureVac dicht macht. Was passiert mit den rund 820 Beschäftigten? BioNTech hat nun verkündigt, dass es Ende September eine Entscheidung geben soll. Magdalena Knöller berichtet.
BioNTech schreibt, gerade werde ein möglicher Verkauf von CureVac geprüft bis Ende September. Laut der Tübinger Stadtverwaltung laufen weiterhin Gespräche mit BioNTech, an denen sei unter anderem auch die Landesregierung beteiligt. Das werde noch, Zitat, einige Zeit in Anspruch nehmen. Aus dem baden-württembergischen Staatsministerium heißt es auf SWR-Nachfrage, alle Beteiligten der sogenannten Taskforce hätten das Ziel, die wertvolle Infrastruktur und das Know-how zu sichern. Man wolle den Mitarbeitenden eine Perspektive bieten, um zumindest einen Teil der Top-Talente am Standort zu halten.
Einige Winzer im Südwesten mussten in diesem Jahr ihren Urlaub abbrechen, denn die Weinlese hat so früh begonnen wie noch nie. Das hat das Deutsche Weininstitut im rheinhessischen Bodenheim jetzt bestätigt. Grund für den Frühstart ist die extreme Hitze in diesem Sommer. Günther Laubis berichtet.
Wohl kein Wirtschaftszweig ist so direkt vom Klimawandel betroffen wie die Landwirtschaft. Und hier merken besonders die Winzer schon seit Jahren die Auswirkungen. Lag vor einigen Jahren das Herbsten, also die Weinlese, noch tatsächlich im Herbst, so hat sie sich kontinuierlich nach vorn verschoben, inzwischen vom Oktober in den August. Zusätzlich werden durch den Klimawandel fast alle Sorten gleichzeitig erntereif. Aus der mehreren Wochen dauernden Ernte ist deshalb eine Blitzernte geworden, die in kürzester Zeit bewältigt werden muss, sagen die Winzer. Die Ausbeute selbst ist geringer, denn die Trauben sind wegen des Wassermangels viel kleiner. Aber die Qualität des Jahrgangs 2026 wird allgemein als gut bis sehr gut beschrieben.
Die Verteidigung in Deutschland muss ausgebaut werden, die Bundeswehr wieder mehr in den Regionen vertreten sein. In Sigmaringen im oberen Donautal nimmt das jetzt konkrete Formen an. Dort soll die frühere Graf-Stauffenberg-Kaserne wieder zum Bundeswehrstandort werden. Als Heimatschutzstandort sollen dort künftig Soldatinnen und Soldaten stationiert sein. Die ersten werden bereits im Oktober erwartet. Bei einem Besuch hat der baden-württembergische Innenminister Manuel Hagel dem Projekt die volle Unterstützung der Landesregierung zugesichert.
Die Priorität 1 für uns als Land ist, dass wir die Bundeswehr hier in der Graf-Stauffenberg-Kaserne wieder ansiedeln können. Dieser Priorität ordnen wir alles andere unter. Und die Landesregierung und ich persönlich werden alles dafür tun, dass wir diese erste Priorität für Sigmaringen erreichen, dass Sigmaringen wieder Standort der Bundeswehr wird. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das auch gemeinsam hinbekommen werden.
Der baden-württembergische Innenminister Manuel Hagel. Fahrradfahren ist im Trend und viele suchen gerade mit dem Mountainbike die Herausforderung. In Zweibrücken haben jetzt die Bauarbeiten an einem Bikepark begonnen. Auf einer Wiese in der Nähe der Fasanerie sind zunächst drei Strecken geplant. Eine für Anfänger, eine für fortgeschrittene Mountainbiker und eine sehr anspruchsvolle Strecke mit großen Sprüngen. Die Feinarbeiten an den einzelnen Strecken wollen die Mitglieder des Mountainbike-Vereins Zweibrücken selbst übernehmen, sagt Marius Job vom Verein.
Finanziert wird das momentan durch Spendengelder, durch eine Crowdfunding-Kampagne und durch tatkräftige Unterstützung von einem Bauunternehmen aus Weselberg, welches auch schon mal an einem Streckenbau beteiligt war, die sich auch die Pläne für uns dann nochmal angepasst haben, um hier dann korrekt alles aufbauen zu können.
Der Bikepark in Zweibrücken soll 2027 eröffnet werden.
Und sonst so?
Es war ein hochseriöses wissenschaftliches Experiment mit dem Titel Beweisstück Unterhose. Das funktionierte so. In der Schweiz wurden mehr als 2000 Baumwollunterhosen vergraben. 1000 Freiwillige haben die Schlüpfer vor 5 Jahren in Gärten, auf Wiesen und Äckern verbuddelt. Jetzt wurden die Ergebnisse ausgewertet. Das Prinzip ist simpel. Je schneller die Unterhose von Bakterien, Pilzen und anderen Bodenlebewesen zerlegt wird, desto aktiver und damit gesünder ist der Boden. Ähnlich wie beim Schweizer Käse sind also auch Löcher in Schweizer Unterhosen ein echtes Qualitätsmerkmal.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.